Wir haben ja den Beginn der Fastenzeit seit Mittwoch und ich möchte heute mal so richtig Wasser predigen, wie es so schön heißt, also herausfordern. Und die Herausforderung des Predigers ist dann, nicht nur Wasser zu predigen und dann Wein zu trinken, sondern dann selber Wasser zu trinken. Oh. Sonst wäre er ja ein Heuchler. Wenn ihr den Spruch kennt, ja, also Wasser predigen und Wein trinken sollte man nicht. Und ja, zurzeit hantiere ich wieder mal vermehrt mit Werkzeugen herum. Ihr habt schon vielleicht ein bisschen gesehen, dass ich hier was mitgebracht habe. Und eine kleine Auswahl meiner Werkzeuge ist hier in dieser Tasche. Und ich fange mal mit diesem Ding hier an. Wer weiß denn, was das hier ist? Nee, also das mag ich ja, wenn man rausplatzt mit der Antwort, ohne sich zu melden. Also gut, das ist ein Akkuschrauber und die Experten erkennen, es ist grün, nicht blau. Aber ich habe diesen Akkuschrauber, er funktioniert. Ich habe den schon fast so lang wie meine Frau. Damals habe ich mir überlegt, als wir zusammengezogen sind nach unserer Hochzeit, allen Ernstes überlegt, ob ich sowas brauche. Und nach ganz wenigen IKEA-Möbeln, möglicherweise nach dem ersten Möbelstück, habe ich gedacht, ich brauche so ein Ding und habe das gekauft. Und im Rückblick kann ich sagen, es ist sicherlich mein meistgenutztes Werkzeug und es gibt sicher den einen oder anderen, der das auch behaupten möchte. Ich habe unzählige Schrauben mit dem Schrauber hier geschraubt. Ich habe auch gebohrt. Mit Holz geht das ganz gut. Und der Akku ist immer noch gut, wirklich sehr gut. Und das, ja, so 15, 16 Jahre ist das Ding schon sicher alt, vielleicht sogar 17. Und wenn ich das Ding nicht gehabt hätte, dann könnte ich wahrscheinlich diesen Bohrer oder Schrauber gar nicht mehr halten, wegen, wie nennt sich das, Arthrose oder sowas. Ja, das ist ein super Werkzeug. So, mein zweites und letztes Werkzeug habe ich hier. Na, Manuela, was ist denn das hier? Sieht ein bisschen aus wie so ein Zahnarztwerkzeug. Vielleicht um einen Zahn zu ziehen, der dann anschließend in diesen Behälter reinfällt. Na, wer weiß es? Kerstin, weißt du's? Niemand weiß es. Olaf. Ah, genau, das nennt sich, es hat verschiedene Namen, das Werkzeug. Ich bevorzuge aus Gründen des Themas den Namen Blindnieter. Das ist ein Blindnieter. Und zwar habe ich auch eine Niete mitgebracht. So sieht die nichtmenschliche Niete aus. Muss man hier reinstecken. Und dann geht man in ein vorgebohrtes Loch mit vielleicht noch irgendeinem Halterung dran und steckt diese Niete ins Loch und drückt hier zu, was ich jetzt aber nicht mache. Und dann hat man eine Befestigung oder dergleichen in einem Blech oder so. Ich musste mir die Definition rausschreiben. Ein Blindnieter wird benötigt, um Bauteile, insbesondere Bleche, dauerhaft miteinander zu verbinden, wenn nur eine Seite zugänglich ist. Sie sind ideal für Anwendungen im Fahrzeugbau, Maschinenbau, wo Schrauben nicht möglich oder zu aufwendig oder sowas sind. So. Warum habe ich diesen Blindnieter in meinem Werkzeugsortiment? Ich habe das Ding nur zweimal in meinem Leben benutzt. Das war dann okay. Aber es ist halt einfach ein recht spezielles Werkzeug. Und das kann man eher, wenn man so Hobbyhandwerker ist, nur selten gebrauchen. Ich bin ja nicht irgendwie drauf und dran, irgendwie so ein Flugzeug zu bauen, ja, so, wo man viel nieten muss oder so. Wahrscheinlich wird das heute auch nicht mehr genietet. Warum zeige ich euch diese beiden unterschiedlichen Werkzeuge? Hat vielleicht was mit uns zu tun. Fühlst du dich auf dieser Erde generell oder als Christ beim Bau des Reiches Gottes, eher als unverzichtbarer Superheld, immer im Einsatz, oder als Blindnieter. Man will weder blind sein, noch eine Niete oder ein Nieter. Das heißt, dieser Name hat irgendwie so was Demütigendes. Vielleicht braucht man dich einmal im Leben, aber ansonsten verstaubst du im Regal, zum Beispiel in meinem Keller. Vielleicht hat der Bibelkundige unter uns schon die passende Bibelstelle parat. Allen voran vielleicht die, in der Paulus beschreibt, dass die Gemeinde aus verschiedenen Gliedern besteht, die unterschiedliche Aufgaben haben. Das steht im 1. Korinther 12, in den Versen 12 bis 31. Das Bild kann hier sicher ganz gut angewendet werden. Aber ich habe mich für eine andere Bibelstelle entschieden, für eine ungewöhnliche, die auch recht hart rüberkommt. Erinnert euch noch, ich will heute Wasser predigen. Es ist halt ein passender Text zur beginnenden Fastenzeit. Und Jesus spricht da zu seinen Jüngern, also zu seinen Nachfolgern in einem Gleichnis, dass er gleich sofort, was ja nicht immer der Fall ist bei Jesus, aber sofort wendet er es auf seine Jünger an. Und die finden wir im Lukas-Evangelium im Kapitel 17. Jetzt dürfte das Bild erscheinen, genau. Lukas 17, die Verse 7 bis 10. Da steht: Wer unter euch hat einen Knecht, der pflügt oder das Vieh weidet und sagt ihm, wenn der vom Feld kommt, komm gleich her und setz dich zu Tisch? Wird er nicht vielmehr zu ihm sagen, bereite mir das Abendessen, schütze dich und diene mir, bis ich gegessen und getrunken habe, und danach sollst du essen und trinken? Dankt er etwa dem Knecht, dass er getan hat, was befohlen war? So auch ihr, liebe Jünger, wenn ihr alles getan habt, was euch befohlen ist, so sprecht: Wir sind unnütze Knechte, wir haben getan, was wir zu tun schuldig waren. Diese Bibelstelle entlarvt wie kaum eine andere, dass die Frage, die ich jetzt am Anfang gestellt habe, also bin ich Akkuschrauber oder Blindnieter, eine ziemlich menschliche Frage ist und keine göttliche. Jesus sagt nämlich hier recht klar, nächste Folie: Haltet euch nicht nur für Knechte. Das Wort Knecht ist ja etwas verstaubt mittlerweile. Das ist das griechische Doulos, das wissen vielleicht manche. Das bedeutet Sklave, Unfreier oder Leibeigener. Also haltet euch nicht nur für Knechte oder Sklaven, sondern sogar für unnütze Knechte, wenn ihr alles erledigt habt, was euch befohlen wurde. Schaut aber ganz genau hin auf diesen Vers 10. Er sagt, also Jesus sagt zumindest nicht, ihr seid unnütze Knechte, sondern er sagt, so sprecht, wir sind unnütze Knechte. Das ist ein richtiger Unterschied, finde ich, ein wichtiger. Es soll unsere Selbstwahrnehmung sein, wenn ich vor Gott trete, wenn wir vor Gott treten, wir sollen sprechen, wir sind unnütze Knechte. Halte dich für einen unnützen Knecht. Das mag recht hart sein, aber das steht hier. So sprecht, wir sind unnütze Knechte. Gott schuldet dir nichts, du schuldest ihm alles, sagt Jesus zu seinen Nachfolgern. Wir haben übrigens gerade gesungen, vielleicht erinnert ihr euch noch, ich lege meine Krone vor die Füße Jesu. Ja? Ich lege meine Träume, meine Krone vor die Füße Jesu. Gott schuldet dir nichts, du ihm alles. Anders ausgedrückt, kümmere dich nicht um die Frage, welches Werkzeug du in Gottes Werkzeugkasten bist. Das ist gar nicht deine Aufgabe. Deine Aufgabe ist schlicht zu dienen. Fahr dein Anspruchsdenken herunter, ist die Botschaft. Es geht hier nicht um meinen Anspruch, sondern um Verzicht. Verzicht, wie wir es in den anderen Versen haben, ich würde gern zurückblättern. Ist die Batterie hier leer oder habe ich das Gerät gar aus? Klar, es ist aus. Manches Werkzeug in meiner Hand, gell? Verzicht auf Dank. Dankt, Vers 9, dankt er etwa dem Knecht, dass er getan hat, was befohlen war? Die Antwort ist nee, auf keinen Fall. Das ist ja seine Aufgabe. Es geht nicht darum, wie wertvoll oder häufig mein Beitrag ist, bin ich jetzt dieser Akkuschrauber? Denn solche Gedanken führen zu Vergleichen mit anderen. Und Vergleiche mit anderen machen mich entweder unglücklich, wenn man sich eben als blind niedersieht im Vergleich zu anderen, vielleicht sogar als defekten Blindnieder, das wäre noch eine Steigerung. Sie machen einen unglücklich. Oder aber die andere Variante ist die, sie machen mich hochmütig. Sieh mal, ich mache alles besser und auch noch viel mehr als der andere. Vor vielen Jahren kam mal ein Mann namens Markus Lehner zu uns, ein Missionar in Tansania. Mittlerweile ist er, glaube ich, im Ruhestand. Ich habe gestern ein bisschen auf der Seite rumgesurft. Markus Lehner hat hier bei uns im Saal seine spannenden Dias gezeigt. Und hier muss ich sagen, das war jedes Mal auch bei anderen Missionaren ein tolles Erlebnis. Manchmal passiert es ja noch, dass Missionare kommen, die Hofers zum Beispiel. Und wenn dann die Bilder gezeigt werden, früher waren das häufiger halt nicht Sonntage, sondern so ein Mittwochabend oder so. Ganz toll, fand ich immer unheimlich spannend als Kind und als Jugendlicher. Und der hat uns eben seine Dias gezeigt und uns mächtig beeindruckt mit der Arbeit in Tansania. Wie sie war und wie ich jetzt der Webseite entnehmen konnte, auch noch ist. Also eine große Missionsarbeit, sehr erfolgreich. Und damals hat er erzählt, dass zum Beispiel eine riesige Werkstatt, also sie eine große Werkstatt haben, das hat er auch mit Bildern gezeigt, dass sie dort Autos haben, Stefan Land Rover vor allem. Oh ja, die muss man halt auch ab und zu mal warten oder reparieren. Und ja, eine Ausbildungswerkstatt haben sie dort praktisch auf die grüne Wiese gesetzt, wo viele Afrikaner eben eine tolle Ausbildung kriegen und damit auch ihre Zukunft sichern, ihre materielle Zukunft. Es gibt aber auch Schule, Ausbildung von Pastoren. Es gibt sogar ein Spital, zu Deutsch ein Krankenhaus, aber es ist eine Schweizer Webseite, und so weiter und so fort. Ich war begeistert und ich glaube, jeder, der damals da war, erinnert sich eigentlich jemand an Markus Lehner, wie er da war? Ja, also es war ein ganz toller Abend, meine ich. Aber eines ist mir damals, musste ich auch nicht nachschlagen, ist mir ganz besonders in Erinnerung geblieben. Und jetzt sind wir wieder bei unserem Thema. Er hat Lukas 17, Vers 10 als Leitvers für sich oder für seine Arbeit genannt. Wenn ihr alles getan habt, was euch befohlen ist, so sprecht, wir sind unnütze Knechte, wir haben getan, was wir zu tun schuldig waren. Es war ihm sehr wichtig, auf dem Boden zu bleiben, trotz allen Erfolgs, kein Hochmut aufkommen zu lassen. Und das hat mich beeindruckt, und zwar so sehr, dass ich es bis heute weiß. Also ich habe mich einfach daran erinnert. Es ist mir hängen geblieben. So, beides ist also schlecht. Wir sollen weder unglücklich werden durch Vergleiche, bei denen wir schlecht abschneiden. Also der Markus Lehner ist ja viel erfolgreicher, als ich das jemals werden kann. Noch hochmütig werden. Ich bin Markus, das auserwählte Werkzeug Gottes. Beides ist nicht gut. Insofern sind jetzt doch diese Verse, finde ich, recht befreiend. Sie nehmen uns den Druck weg. Sie haben beinahe etwas Sozialistisches oder zumindest was Leute am Sozialismus attraktiv finden. Alle Menschen sind gleich unnütz. Und auch wenn sie alles getan haben, das bleibt so. Sie sollen von sich sagen, wir sind unnütze Knechte. So sollen wir uns sehen. Lass mich da anfügen, es reicht, wenn Gott sieht, was du für ihn tust und es bewertet. Die Bewertung ist schlicht nicht deine oder meine Aufgabe. So viel also zur Selbstwahrnehmung. Wie soll ich mich sehen? Und wenn jetzt der eine oder andere ganz fertig ist mit seinen Nerven, was ich jetzt aber nicht vermute, Selbstwertgefühl oder so am Boden, dann möchte ich jetzt mit Gottes Sicht auf dich oder die Wahrnehmung seiner Beziehung zu dir zu sprechen kommen. Funktioniert super, wenn das Ding an ist. Es gibt verschiedene Bibelstellen, und ich habe jetzt mal drei ausgesucht, die belegen, dass Gott dein Hirte ist. Ganz berühmt natürlich Psalm 23, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Der Herr, unser Gott, ist unser Vater. Dazu kommen wir noch gleich. Er ist der Hirte, der uns versorgt, der uns das gibt, was wir brauchen oder uns dahin führt, wo es uns gut geht, wo wir das bekommen, was wir brauchen. Er ist der Vater. Ja, das steht in Matthäus 6, kurz vor dem Vater unser, wo auch die Einstiegsworte sind, unser Vater im Himmel. Denn euer Vater weiß, was ihr bedürft, bevor ihr ihn bittet. Das ist die Beziehung, ein Hirte, ein Vater. Und diese Beziehung beinhaltet auch, alles, was für uns gut ist, zu geben. Johannes 3, Vers 16. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn für dich gab, möchte ich einfügen, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. So sieht Gott die Beziehung zu uns. Aber es ist wirklich beides wichtig. Das eine lehrt mich, demütig und bescheiden zu sein. So soll ich mich selber sehen. Und das andere ist das, wie Gott seine Beziehung zu mir sieht. Ich bin bei Gott trotz dieser Sache, dass ich mich als unnützen Knecht sehen soll. Bei Gott bin ich in jeglicher Hinsicht sicher. Ich denke, das ist in unserer heutigen Zeit eine ganz wichtige Feststellung, weil wir in einer Zeit leben, wo ein gewisses Anspruchsdenken besteht. Das hat mir mal jemand so formuliert, vor längerer Zeit allerdings schon. Wir sind Königskinder und wir sollten auch so leben, wie wenn wir Königskinder wären. Ja, wir sind Kinder Gottes, sicherlich Königskinder. Und dann öffnen sich ganz neue Horizonte. Dieser jemand hat das nicht weiter ausgeführt, aber irgendwie so konnte ich den Satz für mich ergänzen, oder vielleicht bin ich jetzt bösartig, dass wir bei Gott und ans Leben gewisse Ansprüche stellen können als Königskinder. Schließlich sind wir ja dann Königskinder, übersetzt Prinzen und Prinzessinnen sind wir dann. Wer wollte das nicht sein? Wichtig ist hier aber, wer der König ist. Wenn wir nämlich von dem menschlichen König ausgehen und dessen Königskinder Vorbilder sind, dann sehen wir bei menschlichen Königen und ihren Kindern mangelt sicher nicht an Ansprüchen. Es sind privilegierte Menschen, die teilweise die Bodenhaftung verloren haben. Sie haben höchste Ansprüche und leben ein Leben im Luxus, wie man sich das halt so vorstellt. Gott ist aber ein ganz anderer König. Er hat sich in seinem Sohn offenbart als ein dienender König, als ein König des Verzichts. Sollten da Königskinder Gottes und seine Nachfolger nicht auch auf Ansprüche verzichten? Ich denke auf jeden Fall. Und gestattet mir an dieser Stelle eine kleine Kritik an einer Zeile eines Lobpreislieds, genauer vor allem Kritik an der deutschen Übersetzung, mit der ich eigentlich schon lange fremdel. Da heißt es: Ich weiß genau, all meine Tage sind in deiner Hand, kunstvoll erdacht, perfekt geplant. Kennt ihr wahrscheinlich das Lied. Ich finde, wenn ich jetzt mal weniger wohlwollend mit dem Übersetzer umgehe und dem ansonsten eigentlich schönen Lied, dass hier so eine Art modernes Anspruchsdenken durchschimmert. Gott hat meine Tage, all meine Tage, ja, sie sind in seiner Hand, soweit gehe ich gern mit, aber all meine Tage kunstvoll erdacht, perfekt geplant. Vielleicht kann man das mit irgendeiner Bibelstelle belegen, ich weiß es nicht. Aber aus meiner Sicht beißt sich das bissle, wie Gott unser Hirte und Vater ist. Wie gesagt, so eine Art modernes Anspruchsdenken an meine Tage schimmert durch, so eine Art Instagram-Tag, wo alles von vorne bis hinten perfekt läuft. Ich glaube, unser Leben funktioniert so nicht, auch wenn all meine Tage in Gottes Hand sind. Das glaube ich sehr wohl. Wenn ich aber mein Leben anschaue, wirkt bei mir bei weitem nicht jeder Tag kunstvoll erdacht oder perfekt geplant. Schon der Wecker morgens um 6.15 Uhr widerspricht dem massiv. Zumindest meiner Vorstellung von so einem perfekten Tag. Vielleicht, wenn ich ein paar Minuten später lautstarken Streit zwischen zwei Kindern schlichten muss, die beide gleichzeitig im Bad sein wollen und dabei auch noch hoffen muss, dass das dritte Kind nicht geweckt wird bei dem Streit. Wenn man das dann irgendwie hingekriegt hat, mehr schlecht als recht, und es auf den Radweg, auf dem Weg zur Arbeit geschafft hat und merkt, oh, ich habe meine Regenkleidung vergessen, aber es regnet. Ich muss jetzt halt dann in nassen Hosen vor der Klasse stehen als Lehrer. Dann ist das weit entfernt von einem für mich perfekten Tag. Ja, und ich könnte jetzt mit dem Beruf fortfahren, den ich habe, und vielleicht ihr auch mit euren jeweiligen Lebenssituationen. Ich habe vielleicht eine Unterrichtsstunde kunstvoll erdacht und perfekt geplant, aber meine Schüler haben ganz andere Pläne im Unterricht. Kurz, es gibt Tage, an denen ich sogar zweifle, welchen Sinn sie haben oder meine Arbeit. Das ist kein Witz. Das macht mich regelmäßig auch fertig. Und was soll ich einem Christ erzählen, ich als sehr privilegierter Mensch, der hier in Deutschland leben darf und ein super Leben habe, was soll ich einem Christ erzählen in einem anderen Teil der Erde, der leidet, der verfolgt wird und der existenzielle Nöte hat, der vielleicht seine Familienmitglieder durch Gewalt verloren hat? Ich weiß nicht. Es gibt drei Möglichkeiten, wie man das beantworten kann. Entweder ich pfusch in Gottes kunstvolle Pläne jeden Tag ordentlich rein, sodass sie nicht zum Zug kommen. Vielleicht. Oder zweitens, ich erkenne den kunstvollen Plan oder Tag nicht, wenn ich mir wieder wegen irgendwas die Haare raufe. Oder drittens, Gott erdenkt nicht jeden einzelnen meiner Tage kunstvoll und plant ihn nicht perfekt, sondern hat mich auf die Erde gesetzt und mir viel Gestaltungsspielraum und Freiheit gegeben, lässt mich dabei auch Not erfahren, aber dabei bin ich immer in seiner Hand. Ich finde diese letzte Version für mich der Wahrheit am nächsten. Allerdings könnte man das in einem Lied recht schwer ausdrücken. Ja? Also Gott greift ein, keine Frage. Gottes Rolle ist die des Vaters. Er wacht über mich. Er bewahrt. Aber er lässt uns auch viele Freiheiten. Ich sollte nicht dieses Anspruchsdenken haben, jeder meiner Tage ist kunstvoll erdacht und perfekt geplant. Ich kann sehr viel kaputt machen, klar. Ich kann auf die eine oder andere Art meinen Tag füllen. Aber Gott sagt auch, ich sehe dich als mein Kind, aber du, ich möchte das wiederholen, du tust gut daran, dich eben als unnützen Knecht zu sehen, der seinen Dienst tut. Das kommt meiner Realität, vielleicht auch eurer, sehr nahe. Ich habe viele Pflichten und ich nehme an, jeder von uns hat viele Pflichten in diesem Raum. Ich tue meinen Dienst, bin aber objektiv gesehen, würde ich mal sagen, auch wenn ich selber objektiv nicht sehen kann, ich bin aber sehr wahrscheinlich ziemlich oft unnütz. Das heißt, so eine Selbstwahrnehmung bei mir stimmt eigentlich ganz gut. Aber wir sind in guter Gesellschaft, und damit möchte ich schließen. Braucht ihr biblische Beispiele für unnütze Knechte? Ich habe ein paar vorbereitet. Wir sind nicht allein. Der größte aller Propheten, nämlich Mose, so wird in der Bibel bezeichnet, ist eigentlich oder war eigentlich völlig ungeeignet als Anführer Israels. Er war wohl schüchtern, vielleicht sogar sprachbehindert. Er war definitiv ein gesuchter Mörder oder Totschläger, der sich selber absolut nicht in der Lage sah, das Volk Gottes Israel aus Ägypten zu führen. Wenn ich mal ein paar Jahre springe und zu David, dem bekanntesten aller Könige Israels, gehe, der einfache Hirtenjunge als König, nicht mal sein Vater hat ihn überhaupt in Erwägung gezogen, dass der ein König sein könnte, und Gott hat ihn ausgesucht. Oder nehmen wir den beinahe schon witzig ungeeigneten Propheten Jona. Dieser erfolgreichste aller Propheten, wenn man Zahlen als Maßstab nimmt. Er war widerspenstig, ungehorsam, lieblos, und ich kann mir schwer vorstellen, dass ich sein Freund gewesen wäre früher. Aber Gott hat ihn bestimmt zum Propheten. Oder wenn wir ins Neue Testament gehen, denken wir an Petrus, der impulsive Jünger, der Jesus verleugnete, als es gefährlich wurde. Also mehr oder weniger ein bisschen großmäulig war und oft falsch verstanden hat, worum es eigentlich geht im Reich Gottes. Wir können eigentlich auch durch die Fehler von Petrus lernen, aber er wurde dann doch der Fels, zu dem Gott oder Jesus ihn bestimmt hat. Oder nehmen wir Saulus als abschließendes Beispiel. Paulus, ein eifriger Christenverfolger, der hat Gläubige inhaftieren lassen, bevor er sich zum Glauben bekehrt hat und zum größten Missionar wurde. Aber er war auch eher schwach als Mensch, kränklich und mit allerlei, Makeln behaftet. Es ist ein Muster erkennbar. Gott sucht sich unnütze Knechte aus. Die stattet er dann aus mit dem, was sie brauchen. Gott schenkt das Gelingen. Und Superhelden oder die, die sich dafür halten, sind gar nicht gefragt. Und das finde ich, ich möchte es auch wiederholen, finde ich sehr beruhigend. Es ist sogar ein Zuspruch, der in diesen biblischen Beispielen deutlich wird. Der Anspruch ist, schaff was, tu deinen Dienst. Aber der Zuspruch ist, dass eigentlich Gott das Nötige dazu gibt. Wenn wir jetzt zum Akkuschrauber und zum Blindnieder zurückkommen, hier sind die beiden. es ist menschlich, sich irgendwie so zu klassifizieren als einer von beiden oder irgendwas dazwischen. Aber es ist auch falsch, das möchte ich ganz deutlich sagen. Wir sind weder noch. Jeder soll sich stattdessen als Knecht sehen, der gerade so seine Schuldigkeit tut. Und manche Leute brauchen dieser Tage, da bin ich überzeugt davon, diesen 10. Vers aus Lukas 17. Ich gehe mal gerade zurück. Habt ihr etwa schon die Folie weg? Ja, vor. Ja, diesen Vers. Ich glaube, manche brauchen dieser Tage diesen Vers, um so eine Art Ego-Fasten durchzuführen. Sei froh, dass du deine Pflicht erfüllt hast. Es gibt überhaupt keinen Grund, Ansprüche zu stellen, Freundchen, oder stolz zu sein, weil Stolz eigentlich immer falsch ist. Aber alle sollten auch wissen, was hier auf der rechten Seite steht. Gott ist dein Vater, dein Hirte, du bist das geliebte Königskind. Er versorgt dich mit allem, was du brauchst und erstattet dich auch aus für seinen Dienst. Amen. Lasst uns gemeinsam beten und dazu aufstehen, wem es möglich ist. Herr, unser Vater, wir stehen vor dir und wir sagen, wir sind unnütze Knechte, die ihren Dienst tun. Und wir wollen das demütig in uns aufnehmen. Ich möchte dich bitten, dass sich dieses Wissen, dieser Glaube in uns festsetzt, auf dass wir nicht stolz werden auf unsere Leistungen. Aber ich danke dir auch dafür, dass du unser himmlischer Vater bist, der uns mit allem versorgt und der nicht irgendwelche Helden braucht, um sein Reich zu bauen. Und so danke ich dir von Herzen dafür, dass du eigentlich von uns gar nicht so viel erwartest, sondern dass du alles gegeben hast. Du hast sogar deinen Sohn gegeben zu unserer Erlösung. Wir müssen nicht an unserer Erlösung arbeiten. Es reicht ja irgendwie, unnützer Knecht zu sein, weil du alles bist, weil du ja in uns wirkst, weil du das gibst, was wir brauchen. Ich möchte dich bitten, mach uns bereit, den Dienst zu tun, den du uns aufgetragen hast, ja, zu zeigen, was wir in jeweiligen Situationen tun sollen. Gib, dass wir den Dienst tun können an der Stelle, an dem Ort, wo du uns hingestellt hast. Und ja, wir wollen dir gehorsam sein und darauf hören, was du uns zu sagen hast. Ich danke dir nochmals dafür, dass du unser Vater bist, bei dem wir sicher sind. Amen.